hallo, liebe Hörer da draußen. Ihr hört immer noch den Nerd Alert auf dem FSK. Und unser Thema ist heute die elektronische Gesundheitskarte. Vor der Pause hat Anja kurz das wichtige Thema angesprochen, Behinderte und die elektronische Gesundheitskarte. Es gibt Behinderungen oder Krankheiten, wie zum Beispiel Parkinson, wo halt jemand nicht mehr in der Lage ist, halt eine PIN einzugeben, einfach weil er so doll zittert. Und ein Problem, das da besteht, ist, dass in unserem Grundgesetz festgeschrieben ist, dass Behinderte nicht benachteiligt werden dürfen. Und ich habe jetzt im Ärztehaus in Hamburg auf einer Treffen von Stopp die E-Card einen Arzt aus Berlin kennengelernt, dessen Namen ich leider vergessen habe, aber schaut einfach anschließend auf unsere Homepage, da werde ich halt Links zu dem Thema drauf veröffentlichen, auch wenn wir hier Studien erwähnen oder vielleicht irgendwelche Artikel, das wird alles dort nachzulesen sein, auch wenn wir das hier nur kurz erwähnen, also schaut dort vorbei. Also ich habe diesen Arzt kennengelernt und der hat die These vertreten, dass die ganze elektronische Gesundheitskarte eigentlich gegen das Grundgesetz verstößt, weil dadurch behinderte Leute benachteiligt werden, die halt diese elektronische Gesundheitskarte nicht nutzen können, und seine Angst ist, dass vielleicht irgendeiner dieser Behinderten demnächst gegen die elektronische Gesundheitskarte klagen wird, dass dann die elektronische Gesundheitskarte für ungültig erklärt wird oder stark nachgebessert werden muss und dass die ganzen Millionen, die wir jetzt schon in dieses System gesteckt haben, dass die dann verloren sind, weil man das System vielleicht von Grund auf neu entwickeln muss. Ein Beispiel ist auch, wenn jemand jetzt im Koma liegt, der kann ja die PIN gar nicht mehr eingeben, dann kann auf seine Daten können dann eigentlich gar nicht mehr zugegriffen werden. Und gerade diese Daten braucht man dann aber im Krankenhaus. Und das System ist so aufgebaut, dass halt der Patient seine PIN eingeben muss, der Arzt muss seine PIN eingeben und nur mit beiden PINs gleichzeitig kann man halt auf diese Daten zugreifen. Und da hat Nerd2 eben gerade gefragt, da muss es dann doch irgendwie ein Fallback-System geben. Irgendjemand muss doch diese Daten trotzdem abrufen können. Und wenn das möglich ist, dann gibt es doch die Möglichkeiten, unberechtigt auf diese Daten zuzugreifen.
Als Hintergrund muss man nochmal sagen, dass die Daten verschlüsselt auf dem Server liegen. Und wenn da meine ganze Krankenhistorie ist, muss ich natürlich irgendwie im Notfall irgendwie wahrscheinlich schon da rankommen können, als Arzt. Und da ist jetzt die Frage, ob das machbar ist und wie.
Ich meine, wir haben sowieso erfahren, es gibt Daten, auf die ich überhaupt keinen Zugriff habe, die der Arzt lesen kann. Also ich kann mir das auch nicht anders vorstellen, als dass es dort ein Fallback-System gibt, dass man halt auch ohne den Patienten auf die Daten zugreifen kann. Was natürlich höchstgradig brisant ist, weil...
Wenn ich das mal irgendwie ausführen darf, dieses Fallback-System sieht mit unserer Kenntnis nach so aus, dass im Falle eines Verlustes der Karte, kann ja immer passieren, dass man die Karte verliert, oder dass die PIN mehrfach falsch eingegeben wurde, dann wird die Karte gesperrt, eine neue Karte generiert werden kann und für diesen Kartenschlüssel, der dann elektronisch auf der Karte drauf ist und die dazugehörige PIN-Nummer, gibt es einen weiteren Schlüssel. Und diese Information, das also ein neuer Informationssatz, Schlüssel plus PIN-Nummer, für einen Patienten ausgefertigt werden kann, diese Informationen, diese dafür notwendigen Ressourcen liegen in den Händen der Krankenkasse. Die werden dort mit gespeichert.
Müssen ja irgendwo liegen.
Das heißt, wenn ich meine elektronische Gesundheitskarte als Patient verliere, dann rufe ich da an und sage, ich habe meine Karte verloren, mach mir mal eine neue. Und dann können die das. Und können mir dann eben eine Karte, so wie beim ersten Mal auch, eine Karte und eine PIN-Nummer schicken.
Also im Endeffekt sozusagen, es gibt einen Schlüssel, der meine Daten entschlüsselt.
Richtig.
Ich gehe davon aus, dass es ein symmetrisches System ist. Und im Endeffekt ist das, was ich auf der Karte habe, wahrscheinlich nur was, um diesen Schlüssel nachher aus verschiedenen Geheimnissen zu generieren. Mhm. Und wenn ich eine neue Karte habe, muss das ja irgendwo ausgelesen werden, was der Urschlüssel ist für die Entschlüsselung. Das heißt, der liegt irgendwo und da muss man dann der Institution vertrauen, wo er liegt, dass die Daten nicht rausgehen.
Das muss man dann tun, wenn man das
will. Und jetzt erfahre ich gerade, das ist dann die Krankenkasse sozusagen, die das hat. Die also, wenn sie sich nicht an die Gesetze hält, mal die ganzen Akten durchforsten kann, gucken kann, wer ist denn hier ein Risikopatient, wer könnte denn vielleicht zu billig eingestuft sein oder schlecht sein, irgendwie.
Das ist ein denkbares Szenario.
Ja, weil müssen ja auch Hass halten und gucken, wie sie mit ihren Geldern auskommen. Und dann gerade jetzt, wenn das in Zukunft wahrscheinlich auch noch ein härterer Wettbewerbskampf unter Krankenkassen wird, was ja eine Parallelentwicklung ist, kann es durchaus sein, dass da Interessen sind, sozusagen.
Liegt auf der Hand.
Ja,
natürlich
haben
die Krankenkassen Interesse daran.
Möglichst gesunde, viel zahlende Leute zu haben und wenig
oder
Kranke.
Oder für die es hohe Pauschalen gibt.
Ja, sehr beruhigend.
Ja, oder auch nicht. Ein anderes schönes Thema, das wir vor der Pause angerissen haben, waren die Testregionen. Es gab ja diverse Tests, aufgrund dessen auch wir die Gesundheitskarte immer noch nicht in den Händen halten, weil diese Tests halt doch nicht so verlaufen sind, wie man das erwartet hat. Da kannst du uns doch einiges zu erzählen, Kai-Uwe, oder?
Also die Tests sind durch die Bank weg nicht so verlaufen wie die Gematik, also die Gesellschaft, die dieses Projekt maßgeblich vorantreibt und alle anderen Befürworter das gerne gehabt hätten. Die Geschichte mit den vergessenen PIN-Nummern sowohl bei den Patienten als auch bei den behandelnden Ärzten, was man sich kaum vorstellen kann eigentlich auf den ersten Blick,
habe ich glaube schon in angedeutet. Flensburg in der Testregion hat jeder dritte Arzt seine Karte gesperrt gehabt.
So ist es, ja. Das ist schon eine recht beeindruckende Zahl irgendwie. Wie gesagt, Ärzte, die sich freiwillig dafür gemeldet haben und gesagt haben, wir wollen aktiv an der Evaluierung dieses Projekts mitarbeiten. Und die haben dann ihre PIN vergessen. Dann kann man sich leicht vorstellen, wie groß im Dauerbetrieb dann irgendwie die Quote sein wird. Bei Ärzten, die das Ding aufs Auge gedrückt bekommen. Und ansonsten kann man sagen, was also den praktischen Ablauf in der Praxis angeht, unter Verwendung der Gesundheitskarte, sieht das so aus, dass massiv bei der Behandlung der Patienten Zeit verloren geht durch die Gesundheitskarte. Die Abläufe, ein Rezept auszustellen oder eine Diagnose in die Akte reinzuschreiben oder diese anderen Dinge zu machen, sind mit Verwendung der elektronischen Gesundheitskarte und der elektronischen Patientenakte um ein Vielfaches aufwendiger und zeitaufwendiger, als sie es bisher sind. Und das ist Zeit, die den Patienten für das eigentliche Gespräch mit ihrem Arzt fehlen wird.
Ja, aber kannst du uns das etwas genauer erläutern? Weil ich meine, ob ich nun das Medikament eben schnell auf einen Blog schreibe, okay, das kann ich mir vorstellen, das geht relativ schnell. Ja, aber ob ich das eben kurz in den Computer eintippe, das kann doch nicht so lange dauern.
Ein Rezept braucht ungefähr 20 Sekunden statistisch für einen Arzt derzeit, wenn er diesen Zettel ausfüllen soll, wie das heute abläuft. Wenn der erstmal Karte rein, auch Karte rein, PIN rein, PIN rein, tippel, tippel, Karten wieder raus.
Zweimal
das dauert vertippt oder ungefähr, so. Ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, ich entschuldige mich dafür. Ich glaube, 4 bis 6 Mal so lange dauert das. Und da kommen im Laufe eines Arbeitstages einer Arzt durchaus eine Viertel bis eine Dreiviertelstunde zusammen, je nachdem, was für Patienten er hat.
Hinzu kommt ja, dass er in der Regel ja auch meistens nur wirklich so ein kleines Blanko-Sache fertig macht, wo er ganz kurz was reinschreibt und dann macht das sozusagen die Arztgehilfin, macht das sozusagen fertig mit Stempel und allem Möglichen. Exakt. Das heißt, das ist ja auch schon allein ein Arbeitsgewinn, also Zeitgewinn, wenn du einfach nur schnell sagen musst, das und das muss man schnell und die ganze Ausfüllung sonst macht dann die Arztgehilfin und die müsste in dem Fall dann auch die PIN haben. Mhm. Und was, aber mich würde noch mal interessieren, was passiert denn jetzt in so einem Fall, dass ein Patient dann bei dir steht und vom Arzt zu dir in die Apotheke vergessen hat, was seine PIN ist? Kannst du dann da anrufen oder muss er nochmal wieder zurückgehen, sich eine Papierform holen oder ist dann erstmal...
Ich hoffe, dass er das kann. Also wenn das wirklich ein Medikament ist, was er sofort einnehmen muss, sei es nun Penicillin oder so, weil er irgendwas hat, hoffe ich, dass er es dann doch nochmal auf Papier bekommt.
Aber er müsste auf jeden Fall dann erstmal wieder zurück und sich das Ganze nochmal...
Ja, also auf das, was der Patient mir sagt vorne, darauf vertraue ich nicht. Mhm. Der kann auch ja schon in einer anderen Apotheke gewesen sein und gesagt haben, nee, hatte ich noch nicht. Und bei den Rezepten auf der elektronischen Gesundheitskarte, die kannst du einmal abrufen und dann nie wieder. Dann ist das Rezept sozusagen eingelöst. Das rosane, schöne Kassenrezept, was wir jetzt haben, ist natürlich auch nur immer einmal gültig. Weiß nicht, ob es vielleicht einigen Apotheken trotzdem passiert, dass sie aus Versehen das Rezept wieder mitgeben, ohne dass sie es bedruckt haben. Dann haben sie das Rezept mitgegeben, damit kann der Patient dann ja nochmal in eine andere Apotheke gehen und dann hat er das Medikament gleich zweimal, obwohl er es wahrscheinlich nur einmal braucht. Oder für sich vielleicht doch zweimal, wenn er süchtig wäre. Mhm. Aber so kann es definitiv wirklich nur einmal passieren, dass er einmal sein Medikament pro Rezept kriegt.
Es gibt auch noch eine andere schöne Geschichte dabei. Die Speicherkapazität für die elektronischen Rezepte auf der Gesundheitskarte ist ja begrenzt. Meines Wissens sind es 6.
10 Stück
sind 10. Auch bei 10 kann es durchaus sein, chronisch kranke Patienten kann es sein, insbesondere dann wieder ältere Leute, die nicht so mobil sind, dass diese 10 möglichen Einträge nicht ausreichen. Das heißt, der läuft zu seinem Arzt, holt sich die ersten 10 Rezepte ab, rennt dann zur nächsten irgendwie Apotheke, holt sich seine 10 Medikamente und muss dann nochmal hin, um den Rest abzuholen.
Man kann ja pro Rezept 3 Medikamente aufschreiben lassen. Also das ist jetzt auch so. Du kannst pro Rezept, Kassenrezept, 3 Medikamente dürfen draufstehen.
Also kommen wir auf 30.
Also auf 30, sagen. Auch auf der Karte. Da bin ich nämlich skeptisch. Ich meine, es sind nämlich nur 6 bzw. 10 Medikamente wirklich, die drauf
passen. Ja, die ja bei chronisch Kranken leicht überschritten wahrscheinlich sind. Also ihr habt da wahrscheinlich öfters Fälle, wo eine ganze Batterie draufsteht von...
Also Sachen, wie gesagt, also pro Rezept höchstens 3 Medikamente.
Nee, ich meine jetzt im realen Fall von jemand, der, also das ging jetzt darum, ob man leicht über 10 verschiedene Medikamente kommt nach einem Arztbesuch sozusagen.
Es kann natürlich passieren.
Es gibt solche Fälle,
aber zum Glück nicht so häufig. Ja.
Aber das sind dann hauptsächlich diejenigen, die mit den Umständen dann nochmal wieder zum Arzt und wieder zurücklaufen, nicht so gut zurechtkommen. Das stimmt. Nicht so toll.
Ja, was ich hier herausgestellt hat, ist, dass die elektronische Gesundheitskarte gar nicht so richtig zu den Abläufen passt. Da habe ich auch mal von einem Arzt gehört, der, glaube ich, in der Testregion Nordrhein-Westfalen gewohnt hat. Der hat bemängelt, dass er ja den Arztbrief immer erst erstellt, wenn der Patient halt schon wieder zu Hause ist, wenn er halt Zeit hat, die Daten durchzuarbeiten. Aber dann hat er ja gar keinen Zugriff mehr auf seine Gesundheitsdaten, weil er ja die PIN des Patienten braucht. Also, was dieser Arzt bemängelt, ist, dass die elektronische Gesundheitskarte gar nicht zu den Abläufen in seiner Praxis passt. Und was ihr ja gerade gesagt habt, ist ja auch, das passt eigentlich gar nicht alles so richtig. Und auch eines der Hauptargumente der Befürworter, dass das ganze System effizienter, schneller wird, hat Kai-Uwe ja eben auch stichhaltig widerlegt. Und da frage ich mich, was bleibt da unterm Strich? Ich wollte jetzt nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, und zwar auf die Kosten. Wer trägt die Kosten und was nützt uns das Ganze? Also versprochen wurde uns ja Kosteneinsparung, sowohl von der Roland-Berger-Studie, auf der das Ganze begründet ist, wie auch die Politik sagt, ja, wir brauchen ein neues, effizientes Gesundheitssystem, um überhaupt noch wettbewerbsfähig zu sein. Da ist jetzt ein Dokument aufgetaucht, auch von einer Wirtschaftsprüfung, glaube ich, oder einem Prüfungsunternehmen. Das hat der Chaos Computer Club ins Netz gestellt, weil es eigentlich nicht veröffentlicht werden sollte, dieses Dokument. Und dort kam heraus, dass in den ersten 5 Jahren eigentlich kaum jemand von dem System profitiert, außer die gesetzlichen Krankenkassen, die ja auch Hauptlobbyisten sind und dieses System durchbringen wollen. Die Hauptkosten an dem System tragen eigentlich Ärzte und Apotheken, die sich halt die teuren Lesegeräte anschaffen müssen, die halt neue Computersysteme brauchen, vielleicht ein neues Netzwerk, das halt entsprechend sicher sein muss. Die müssen sich die Gesundheitskioske anschaffen, damit die Kunden oder Patienten halt Zugriff auf ihre Daten haben. Und die werden in den ersten 5 Jahren eigentlich nur Verluste haben. Die Studie geht aber bis auf 10 Jahre weiter. Und nach 10 Jahren sollen eigentlich alle davon profitieren, wenn das System halt so erfolgreich eingeführt wird. Allerdings muss man dazu sagen, dass ja schon 3 Jahre jetzt verschenkt worden sind und wir eigentlich noch nichts haben außer Kosten. Insofern hat sich das Ganze ja schon wieder verschoben. Und also letztendlich zahlen wir alle das. Und ob in 10 Jahren wirklich ein Nutzen draus kommt, das bezweifeln ja, glaube ich, auch die Ärzte im Stopp-DiE-Card-Bündnis.
Zu den Kosten kann man Folgendes sagen. Zum einen muss man immer dabei berücksichtigen, wie entwickelt sich über die nächsten 10 Jahre, wie entwickeln sich die Kosten denn überhaupt? Die Erfahrung sagt ja, dass bei großen IT-Projekten oder auch bei anderen Projekten die Kosten immer weiter aufgestockt werden. Da gibt es mal wieder hier einen Nachtrag und da mal einen Nachtrag. Es gibt ähnliche Projekte in Großbritannien und auch in Österreich, die haben schon sowas Ähnliches wie die E-Card, wo die Kosten auch im laufenden Betrieb völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Das heißt, diese Abschätzung, dass sich das dann irgendwann nach 5 respektive 10 Jahren für alle Beteiligten amortisieren wird, ist sehr optimistisch. Für das laufende Jahr kann man Folgendes sagen. Wir haben ja jetzt zum 1.1. diesen Jahres den Gesundheitsfonds und auch den pauschalen Krankenkassenbeitrag für gesetzlich Versicherte von 15,5%, was für die meisten Versicherten eine Erhöhung war, stellenweise nennenswert erhöhen. Und aus diesem Gesundheitsfonds werden für das laufende Jahr für die elektronische Gesundheitskarte bereits 600 Millionen Euro abgezweigt als Anlauffinanzierung für die EGK.
Hast du da auch zukünftige Zahlen noch im Kopf?
Nein.
Wird das reichen?
Das wird natürlich nicht reichen. Die elektronische Gesundheitskarte wird Milliarden kosten und die elektronische Patientenakte. Und nicht nur eine.
Das ist, was ich mich gerade frage. Ich meine, wenn das für jeden nachher günstiger werden soll, muss ja irgendwas eingespart werden.
Also das
Einsparen. Und wir haben ja erstmal, dass wir mehr Infrastruktur brauchen. Wir brauchen Systeme, wir brauchen sozusagen Hardware, auch die Karte. Wir brauchen Verwaltungsaufwand dahinter. Das heißt, das produziert erstmal Kosten. Mhm. Wo sollen denn die Kosten eingespart werden? Also was fällt denn weg langfristig, dass es mehr bringen werden soll, laut den Befürwortern? Also eine Sache wäre, was man ja immer wieder so hört, sind die, wie gesagt, diese, dass man einfach effektiver behandeln kann.
Es gibt diese Geschichte mit den sogenannten Doppeluntersuchungen, was dann so ein großes Einsparpotenzial bergen sollte. Es gibt Gutachten und Untersuchungen, die für das Vermeiden von Doppeluntersuchungen ein Einsparpotenzial jährlich von 60 Millionen Euro herausbekommt. Das ist 1/10 der Anschubfinanzierung, die jetzt schon geplant ist für diesen Jahr. Insofern.
Ja, aber dann in 10 Jahren haben wir dann wieder einen Nutzen daraus.
Nein.
Nee, du hast allein die Pflege kostet dich ja Geld.
Die laufenden Kosten für die Gesundheitskarte werden auch im ähnlichen Rahmen wie diese 600 Millionen Euro jährlich liegen. Und ein Zehntel davon kriege ich nur durch die Doppeluntersuchung wieder rein.
Stimmt.
So, und wenn ich jetzt höre, das verkompliziert den Ablauf. Also das ist meine Frage, wo liegt das Einsparpotenzial? Ne? Weil irgendwo musst du ja was einsparen, damit es sich im Endeffekt rentiert, weil du ja erstmal mehr Ausgaben hast.
Man bekommt möglicherweise durch die Auswertung dieser Gesundheitsdaten, eben dieser großen Patientendaten, statistische Werte, um langfristiger planen zu können. Ich hatte das vorhin schon mal kurz angedeutet, Gesundheitspolitik hat sehr viel mit langfristigen Konzepten zu tun. Und wenn ich dann beispielsweise absehen kann, durch die Auswertung dieser Patientendaten, dass sich dieses oder jenes Krankheitsbild ein bisschen verstärkt und dafür jenes ein bisschen zurückgeht, dann kann ich da entsprechend entgegenwirken, Infrastruktur aufbauen, Krankenhäuser so und so ausrichten und nicht mehr so und so. Da ist es durchaus denkbar, dass es nennenswerte Einsparpotenziale gibt, dass also Krankenhäuser beispielsweise nicht am langfristigen Bedarf vorbei gebaut werden und nicht mehr jedes Krankenhaus jedes Gerät bekommt. Das ist ja auch ein gehöriges Einsparpotenzial, was im Raum steht. Und für solche Konzepte und solche Ideen sind Patientendaten und Gesundheitsdaten natürlich sehr, sehr viel wert. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man darüber ein bisschen was reinbekommt. Ob es die Kosten für das Projekt wieder reinholt, wage ich dann doch zu bezweifeln. Genau,
ich meine, das wollte ich halt sagen. Das sind ja Beispiele, wo... Also im Endeffekt wird es für mich ja nur ein Vorteil sein, wenn mein Krankenkassenbeitrag sinkt.
Korrekt.
Also sonst habe ich aber auch keinen Vorteil. Also wenn wir jetzt mal, dass der Notarzt das auslesen kann, das könnte ich aber auch auf ein Blatt Papier schreiben und immer mit mir rumschleppen. Das ist ja auch nicht das Problem. Also das heißt, mein Vorteil als Patient wäre es auch nur im Endeffekt, wenn meine Krankenkasse einen Vorteil davon hat und das sozusagen weiterreichen kann an mich, dass sie davon einen Vorteil hat, wenn sie das macht. Also jetzt sind wir mal...
Okay.
Aber ich meine, die meisten Sachen, was bin ich jetzt so langfristig und so, das werde ich ja nicht sozusagen, habe ich ja wenig Vorteil von. Irgendwie. Also das finde ich einfach interessant, dass das irgendwie mal nie klar gesagt wird, wo man eigentlich wirklich einsparen soll.
Also in diesem Dokument steht es ja auch drin, diejenigen, die hauptsächlich profitieren, sind die gesetzlichen Krankenkassen. Dann kommen, glaube ich, die privaten Krankenkassen, die auch ein bisschen später dann, so nach 7 Jahren, an ihren Break-Even-Point kommt und die Patienten dann theoretisch irgendwann und ganz zum Schluss dann eben Ärzte und Apotheken. Ich glaube, die Apotheken sind das Schlusslicht dabei. Die haben also wirklich die übelste Karte dabei gezogen. Und zu glauben, dass also die geldwerten Vorteile, die Krankenkassen erwirtschaften, in irgendeiner Form an die Patienten weitergegeben werden und nicht an die Shareholder, denn Krankenkassen sind privatwirtschaftliche Unternehmen. Weiß nicht, ob man da so viel Vertrauen als Patient reinsetzen sollte.
Ja, dann würde ich sagen, spielen wir noch einmal Musik und dann möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen, was kann man tun, wenn man jetzt halt die Gesundheitskarte nicht möchte, wenn man Bedenken hat wegen Datenschutz, wegen informationeller Selbstbestimmung. Welche Möglichkeiten hat man, sich dem Ganzen zu verweigern oder seinen Protest auszudrücken?
Thank you.
Ja, hallo, ihr hört den Nerd Alert im FSK und ihr könnt uns empfangen auf Antenne 93,0, im Kabel auf 101,4 und per Internetstream. Dazu könnt ihr auf unsere Seite gehen, www.fsk-hh.org und dann dort oben auf Stream klicken. Unser Thema heute ist die elektronische Gesundheitskarte und wir haben schon viele interessante Aspekte der Gesundheitskarte beleuchtet. Ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen was zusammenfassen. Und zwar haben wir ja viele kritische Stimmen gehört, dass die Gesundheitskarte nicht zum System passt, dass sie den Datenschutz, die informationelle Selbstbestimmung verletzt. Eines der Hauptargumente der Befürworter ist ja auch immer wieder, dass wir die neue elektronische Gesundheitskarte brauchen, um ein sichereres System zu haben. So ist es heute zum Beispiel möglich, auf dem Schwarzmarkt eine Gesundheitskarte zu kaufen und sich damit Gesundheitsdienstleistungen zu erschleichen, die wir dann alle bezahlen. So kaufen sich zum Beispiel ein Asylbewerber, der halt nicht in der gesetzlichen Krankenkasse ist, so eine Karte kann zum Arzt gehen und der Arzt hat eigentlich keine Möglichkeit zu überprüfen, gehört diese Karte dem Patienten. Und wenn jetzt der Patient männlich ist und hat eine männliche Karte dabei, warum soll der Arzt dem dann misstrauen? Er rechnet über diese Karte die Dienstleistung ab und vielleicht ist diese Karte gestohlen worden, verloren gegangen. Der Arzt kann es halt nicht überprüfen und deswegen sagen die Befürworter, wir brauchen ein sichereres System, wir brauchen ein Foto auf dieser Karte, damit man überprüfen kann, dass diesem Patienten auch die Karte gehört. Jetzt frage ich mich, warum kann man nicht auf die alte Karte das Foto drucken? Ich meine, dieses Argument lasse ich nicht so richtig gelten und ich sehe da hinten auch schon eine Meldung.
Ja, zu dieser Geschichte mit dem Foto kann ich Folgendes sagen. Ich hatte das vorhin schon mal angedeutet. Es gibt ein ähnliches Projekt in Österreich schon, was schon läuft. Also eine Versichertenkarte, wo bereits ein Foto drauf ist. Und man hatte sich davon eben erhofft, dass Missbrauch, wie du das eben geschildert hast, vermieden wird. Dann haben die Österreicher, insbesondere in der Region Wien, ein ganz großes Problem gehabt, was für einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden in der Gesundheitsversorgung geführt hat. Das war nämlich dieser sogenannte Schwangerschaftstourismus. Das heißt, dass Frauen aus Osteuropa, aus Tschechien, Slowakei, Ungarn und aus anderen benachbarten Regionen nach Wien gefahren sind, um dort eine gute medizinische Versorgung für die Entbindung zu haben. Und das wollte man unterbinden. Das heißt, man hat dann irgendwie den österreichischen Versicherten irgendwie diese Karte gegeben mit einem Foto drauf. Das hat nur leider nicht funktioniert. Denn man hat festgestellt bei Tests, dass dieses Foto auf diesen Karten, auch an diesem, wofür das eigentlich gedacht war, an diesen Entbindungsstationen, da guckt überhaupt niemand drauf, in sehr vielen Fällen. Das heißt, diese Frauen können sich trotzdem eine Karte mit einem Foto von einer anderen Frau, die ganz anders aussieht, besorgen, gehen dann dahin und werden trotzdem behandelt, obwohl sie eigentlich gar nicht versichert sind. Das heißt, der Missbrauch wird allein dadurch, dass ein Foto auf die Karte raufgebracht wird, überhaupt nicht verhindert.
Also, wie gesagt, wieder ein Argument der Befürworter, das wir hier in Luft aufgelöst haben. Dann meinte Nerd 2 vorhin ganz treffend, wenn ich diese Notfalldaten haben möchte, die ja freiwillig auf der Karte gespeichert sind, ist es doch viel besser, ich führe einen Zettel bei mir. Ich habe vorhin schon mal gesagt, man könnte das auch hinten auf die Karte drucken. Dafür brauche ich gar keine neue Gesundheitskarte. Das könnte man auch mit dem alten System problemlos weiterführen. Und dann haben wir gesagt, es ist zu kompliziert, die PINs werden vergessen, der Zugriff ist nicht immer dann möglich, wenn man ihn braucht, das System passt halt nicht unbedingt zu den Abläufen in der Praxis und so schwinden meiner Meinung nach langsam die Argumente und man fragt sich, warum dieses komplizierte Prestige-System, das so kompliziert ist, dass es in der Form wahrscheinlich sowieso gar nicht eingesetzt werden kann und deswegen auch schon 3 Jahre Verzögerung hat.
Also die Motivation, weshalb das gemacht wird, haben wir vorhin in der letzten Runde schon ein bisschen angedeutet. Wir hatten die Diskussion mit dem Break-Even, dass nach 5 Jahren die gesetzlichen und nach 7 die privaten Krankenversicherungen davon profitieren werden, finanziell. Und natürlich, das Geld, was da ausgegeben wird, das nimmt irgendjemand ein, das ist ein Naturgesetz. Und diejenigen, die davon in erster Linie profitieren, wir hatten das gerade in der Pause kurz besprochen, sind natürlich die Unternehmen, die das dann durchführen. Das heißt, die großen Informationshäuser, die die Daten dann verwalten, die Hersteller der Geräte, die Hersteller der Karten. Das ist ein Milliardengeschäft.
Und ich meine, das ist ja im Moment, glaube ich, in Deutschland, wie gesagt, das ist die große, sag mal, so eine Tochterfirma von Bertelsmann.
Die Avato,
ja. Avato, und dann ist es, die T-Systems hängt da irgendwie dran. Mhm. Dann weiß man aber, dass Microsoft, Google da sehr aktiv sind, um in den Markt reinzukommen. Also das sind ja auch gerade Google bekannt dafür, dass sie Interesse an Daten haben. Und ja, das sind doch schöne Aussichten.
Ja, Wenn bei euch jetzt der Eindruck entsteht, dass wir jetzt alle sehr kritisch dem gegenüberstehen, wir haben natürlich auch ein paar positive Aspekte hier in der Sendung gesagt, aber es könnte bei euch vielleicht, lieber Hörer, doch der Eindruck entstanden sein, die elektronische Gesundheitskarte ist doch gar nicht so toll. Eure Daten werden zentral gespeichert, ihr habt keine Kontrolle darüber. Und vielleicht denkt sich der eine oder andere, was für Chancen habe ich denn jetzt, meinen Protest auszudrücken? Kann ich mich überhaupt gegen die neue Gesundheitskarte stellen? Ich habe doch eigentlich gar keine Möglichkeiten. Ich bekomme diese Karte und ich muss sie nutzen, weil jeder von uns wird krank. Und da gibt es aber doch ein paar Möglichkeiten. So ist zum Beispiel Kai-Uwe Mitglied auch im Bündnis Stopp die E-Card, das, glaube ich, hauptsächlich aus freien Ärzten besteht. Und die haben eine Homepage, die ihr auch aufrufen könnt später über unsere Seite, und dort kann man eine Vereinbarung unterschreiben lassen von seinem Arzt, wo der Arzt unterschreibt, dass er die Daten halt weiterhin bei sich in der Praxis behält und nicht zentral auf einen Server speichert. Und das Ganze soll dazu dienen, dass man halt die informationelle Selbstbestimmung und das Arzt-Patienten-Verhältnis behält. Und dass man halt dem Arzt sagt, ich möchte nicht die elektronische Gesundheitskarte nutzen. Und wenn der Arzt halt unterschreibt, ja, ich werde die Daten weiterhin lokal bei mir in der Arztpraxis behalten, worauf diese Vereinbarung ja abzielt, kann man sich sozusagen halt gegen dieses neue System sperren.
Also wir hatten es ursprünglich mal Patientenverfügung genannt, das haben wir jetzt ein bisschen umformuliert aus Pietätsgründen, ist zunächst einmal ein Ausdruck des zivilen Ungehorsams. Man kann also rechtsverbindlich ist dieses, was man da unterschreibt, höchst kompliziert. Man kann also dann möglicherweise nicht irgendwann, wenn die elektronische Gesundheitskarte dann noch kommt, zu seinem Arzt gehen und sagen, ja, aber ich habe dir doch damals dieses Ding gegeben, was du unterschrieben hast. Das ist ein bisschen heikel. Man ist auf keinen Fall auf der sicheren Seite, wenn der Arzt dieses Dokument unterschrieben hat. Aber es ist auf jeden Fall, wie du es schon gesagt hast, die Möglichkeit, seinen Protest auszudrücken und politischen Druck aufzubauen. Und da hängt es natürlich an der Anzahl derjenigen, die diesen Weg beschreiten und die dieses Dokument vorlegen. Eine andere Möglichkeit ist es, wir haben in vielen Arztpraxen schon Unterschriftenlisten, in denen man schlicht und ergreifend als Patient sagen kann, ich bin nicht damit einverstanden, dass diese elektronische Gesundheitskarte eingefügt wird und mein Vertrauensverhältnis zu meinem Hausarzt oder meinem behandelnden Arzt gestört wird. Diese Unterschriftenaktion läuft, die wird auch weiter fortgeführt. Im Moment liegen wir irgendwo bei 540.000 Unterschriften und wir hoffen eigentlich noch, dass wir in absehbarer Zeit noch eine runde Zahl dabei rauskriegen, sodass wir das dann geschlossen mal an geeigneter Stelle vorlegen können. Und ich denke, bei der Anzahl der Bürgerinnen und Bürger, die sich gegen dieses Projekt ausgesprochen haben, baut sich langsam aber sicher ein politischer Druck auf und nur mit politischem Druck sorgt man für politische Veränderungen.
Kann das eigentlich jeder unterschreiben oder muss man 18
jeder?
Sein?
Nein, das kann jeder Patient machen.
Ja, ich glaube, ein weiterer schöner Punkt ist, wenn ich zu meinem Hausarzt gehe und diese Verfügung unterschreiben lasse, dass ich meinen Hausarzt für das Thema sensibilisiere, weil nicht jeder Hausarzt kennt sich in der Materie aus, kennt die Bedenken der Patienten, und wenn jetzt halt viele Leute dorthin gehen und sich das von ihm unterschreiben lassen, wird sich der Hausarzt ja wahrscheinlich auch darüber informieren und wird gucken, was läuft da ab, was meinen Patienten Angst macht, und wird sich wahrscheinlich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich habe da eine Erfahrung gemacht. Ich war Anfang des Jahres bei meinem Zahnarzt gewesen und der hatte eine neue Software. Und da musste ich jetzt am Anfang erstmal einen Fragebogen ausfüllen. Da musste ich zum Beispiel ausfüllen, ob ich AIDS habe, ob ich schwanger bin. Da habe ich natürlich drüber gelacht, aber die Fragen waren halt allgemein gehalten. Aber auch solche Fragen, ob ich Asthma habe, ob ich Arzneimittelunverträglichkeiten habe, das habe ich natürlich alles ganz artig ausgefüllt. Und dann habe ich mir das aber mal angeguckt und nirgendwo waren irgendwelche Datenschutzbestimmungen drauf oder irgendwas anderes. Und dann habe ich meinen Zahnarzt einfach mal zu dem Thema befragt und der sagte dann zu mir, ja, aber die Software, die habe ich doch gekauft von einem teuren Unternehmen. Ich habe mir gedacht, dass die sich darum Gedanken machen. Warum müsste ich da Datenschutzbestimmungen draufschreiben? Und da habe ich meinem Zahnarzt erstmal erzählt, dass er doch hochbrisante Daten einsammelt, dass wenn die öffentlich werden, ob jemand AIDS hat oder schwanger ist, das kann jemanden durchaus den Job kosten, dass er doch verpflichtet ist, diese Daten auch sorgfältig zu speichern. Und da hat mein Zahnarzt gesagt, das stimmt, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Und mein Zahnarzt ist dann also losgegangen, hat diesen Softwarehersteller angeschrieben und will jetzt dafür sorgen, dass da auch entsprechende Datenschutzbestimmungen auf diesen Zettel draufkommen, und er will sich mal informieren, ob die Daten auch verschlüsselt gespeichert werden. Und wenn jeder von uns das machen würde, dann würde auch so eine Software gar nicht mehr so einfach in die Arztpraxen reinkommen, die sich halt keine Gedanken über den Datenschutz machen.
Gute Sache. So, mit der Gesundheitskarte kann man es genauso machen. Da nötigt man im Prinzip den Arzt, sich über die Gesundheitskarte schlau zu machen. Und dann wird er früher oder später, das ist unsere Erfahrung, schon selber feststellen, dass das auch für ihn persönlich erhebliche Nachteile nach sich zieht. Und nicht etwa Vorteile, wie er vielleicht vorher geglaubt hat.
Ja, eine andere Art des Protestes ist mir auf den Seiten vom Chaos Computer Club aufgefallen. Und die haben herausgefunden, dass die Krankenkassen eigentlich gar keine gesetzliche Handhabe haben, die Fotos einzufordern, die sie für die Karten brauchen. Wie ihr alle wisst, müssen wir ja inzwischen biometrisch verwertbare Fotos für unseren Personalausweis und auch für unseren Reisepass abliefern. Das hat eine gesetzliche Grundlage und wenn ihr halt verreisen wollt oder wenn ihr diesen Personalausweis haben wollt, müsst ihr euch diesen Gesetzen unterwerfen. Unter anderem dürft ihr, glaube ich, inzwischen auch freiwillig eure Fingerabdrücke abgeben, wobei das am Anfang auch gesetzlich erzwungen war. Allerdings gibt es keine gesetzliche Grundlage, die die Krankenkassen halt haben, also keine gesetzliche Handhabe, diese Fotos wirklich einzufordern. Ihr werdet wahrscheinlich demnächst irgendwann einen Brief bei euch im Briefkasten haben, wo drinne steht, die neue Gesundheitskarte bringt euch diverse Vorteile. Wir sind froh, dass wir sie demnächst mit einer neuen Gesundheitskarte ausrüsten dürfen. Bitte schicken Sie uns doch ein Foto. Jetzt kann man A, das Foto halt verweigern. Jetzt kann man sich natürlich sagen, das ist vielleicht doch ziemlich drastisch und so weiter und ich möchte das System ja nicht bewusst sabotieren. Da sagt der Chaos Computer Club, dann kann man aber auch seiner Fantasie keine Grenzen setzen. Man kann sich zum Beispiel mit einer Pappnase fotografieren lassen, man kann auf dem Bild grinsen. Man sollte auf jeden Fall kein biometrisch verwertbares Foto schicken, auch wenn die Krankenkasse sich das natürlich so gerne wünscht. Und das ist natürlich dann auch eine Form des Protestes. Man könnte ja auch ein Bild in die Kamera halten. Ich möchte nicht, dass meine Daten gespeichert werden. Und ich glaube, es sind auch schon Gesundheitskarten ausgegeben worden mit dem Bild von Herrn Schäuble drauf.
Frösche.
Oder Frösche. Also ich meine, die Fotos werden auch nicht wirklich geprüft. Also die werden dann auf die Karte gedruckt und so kann sich halt jemand eine schöne Gesundheitskarte generieren, wenn er Spaß daran hat und damit dann auch seinen Protest zum Ausdruck bringen. Und sicherlich wird das dann auch bei der Sprechstundenhilfe ein Thema sein, wenn jemand mit so einer Karte ankommt. Und dann kann man auch wieder Leute drauf sensibilisieren und sagen, ich möchte für den Datenschutz eintreten, für die Information der Selbstbestimmung und deswegen unterstütze ich nicht, dass auf der Gesundheitskarte mein Foto drauf ist.
Da kann auch nichts passieren, wenn ich das nochmal kurz ergänzen darf. Der eine oder andere Zuhörer wird vielleicht denken, kriege ich dann nicht vielleicht Probleme mit meiner Krankenkasse? Nein, das ist das Recht des Patienten oder in diesem Fall des Versicherten, die Herausgabe dieses Fotos zu verweigern. Und das führt dann als Kompromiss, wenn man sich dann irgendwie miteinander unterhält, in aller Regel dazu, dass es dann halt eine elektronische Gesundheitskarte ohne Foto geben wird. Die können dann nichts machen und da gibt es auch keinerlei Nachteile für den Patienten.
Ich meine, dann fällt ja auch nochmal zurück. Ich dachte jetzt nur, ja, ich hatte überlegt, wenn du als Frosch dann auftauchst, dann musst du dich vielleicht immer verkleiden, damit du behandelt wirst. Aber da haben wir ja gehört, dass das gar nicht so untersucht wird von den Ärzten. Ja. Ich meine, und wenn da jetzt zum Beispiel mehr untersucht würde, dann würde ja ein Parallel den Personalausweis zu zeigen vollkommen reichen, ne? Weil man hat auf beiden den Namen und müsste gar nicht irgendwie da so einen Zusatzkosten haben.
So vorgesehen ist, ja.
Ja.
So ist das. Eine weitere Form des Protestes ist es natürlich einfach auf die freiwilligen Daten zu verzichten und zu sagen, selbst wenn mir bestimmte Boni oder irgendwelche Vorteile angeboten werden, nein, ich protestiere dagegen, ich werde halt nur den gesetzlich vorgeschriebenen Anteil nutzen. Eine Gefahr, die natürlich besteht, ist, wenn viele Leute diesen freiwilligen Anteil nutzen, dass dann schleichend auch eventuell diese freiwilligen Daten dann zum gesetzlichen Teil kommen, dass sie dann halt für die nächste Generation schon gezwungenermaßen sozusagen sind. Insofern sollte man dort auch nicht zurückweichen. Ich bin dann noch über eine weitere lustige Meldung gestoßen. Und zwar soll ja das Datenschutzunternehmen Telekom soll ja unsere Gesundheitsdaten hosten. Und da bin ich über eine recht lustige Pressemeldung gestolpert. Und zwar schreiben die in ihrer Meldung, dass sie halt im Magdeburger Hochsicherheitsrechenzentrum die Daten hosten wollen. Und zwar Beschlagnahme sicher in einem massiven Stahlkäfig. So dass selbst das BKA die Daten nicht beschlagnahmen kann. Und da habe ich mich natürlich gefragt, warum sollte das BKA die Gesundheitsdaten beschlagnahmen wollen? Und wenn sie das wirklich wollen, warum sollte sie einen Stahlkäfig daran schützen? Also wir haben jetzt leider den Experten vom Chaos Computer Club nicht dabei, aber Kai-Uwe kann uns sicherlich erklären, wie sicher ein Stahlkäfig ist für elektronische Daten.
Das ist natürlich grober Unfug, wenn das BKA vor der Tür steht mit irgendeinem richterlichen Durchsuchungsbefehl und sagt, rück mir mal die Serverfestplatten raus, dann werden die das machen müssen. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Insofern diese Argumentation, wir haben da einen Stahlkäfig, also kommt das BKA da nicht ran, das ist grober Unfug.
Ja. Hinzu muss man ja überlegen, dass mit der Zeit das so wichtige Daten werden, die werden nicht an einem Standort sein. Die werden repliziert, redundant abgelegt sein an fairen Standorten und die werden wahrscheinlich auch auf Offline-Medien verfügbar sein.
Genau, und außerdem gibt es noch den Bundestrojaner. Warum sollten Sie die Daten überhaupt beschlagnahmen? Ich meine, wir haben gesehen, es gibt ein Fallback-System und so weiter und wenn es eine richterliche Handhabe gibt, also Was ich euch mit dieser Pressemeldung eigentlich nur sagen wollte, ist, was für eine Augenwischerei von der Lobby der Befürworter betrieben wird. Ich meine, ein Stahlkäfig hat überhaupt nichts mit der Sicherheit von Daten zu tun. Daten ist etwas Flüchtiges, etwas Imaginäres. Ich meine, es hängt gar nicht von der physischen Existenz dieses Servers ab. Die Daten können überall gespeichert sein.
Vielleicht ging das aber auch gar nicht um Datensicherheit im Sinne von Privacy, sondern um Datensicherheit, dass da kein Blitz einschlagen kann.
Stimmt. Oh, wir haben einen Anrufer. Ja. Wir sind hier so voll im Studio.
Ja. Was ich noch irgendwie ganz interessant war, oder was ich eigentlich erschreckend bei der ganzen Sache nochmal finde, das ist eine Sache, die kann man schwer jetzt irgendwie erzählen, warum das problematisch ist. Aber wenn man sich mal so, also für Leute, die viel mit Computern zu tun haben und mit elektronischen Infrastrukturen, setzt unser Staat uns eigentlich in einem riesengroßen Versuchsfeld aus, was in der Dimension noch nie gemacht wurde. Also wir arbeiten da mit Kryptoverfahren, die in der Dimension noch nicht genutzt wurden, die aber in der kleineren Dimension bis jetzt schon gezeigt haben, dass sie eigentlich nicht massentauglich sind. Und das finde ich mit einer der erschreckendsten Sachen, dass da überhaupt gar nicht so ein Bewusstsein ist bei solchen Projekten. Also weil das sind einfach wirklich sehr sensible Daten und wir starten da alle in irgendeinem Versuch, was irgendwie überhaupt noch nicht absehbar ist, ob das überhaupt handelbar ist, bei der Anzahl der Leute, die darauf Zugriff haben müssen, bei der Anzahl der Daten, die gespeichert werden müssen und bei überhaupt auch den Kryptoverfahren. Also wir sind gerade aus Kryptologie-Sicht irgendwie, kann es durchaus sein, dass bestimmte Verfahren, die jetzt genannt werden als sicher, dass sie in ein paar Jahren nicht mehr sicher sind. Wir haben das bei MD5 gesehen. Wir wissen, dass SHA-1 irgendwie sehr viel geforscht wird und sehr, also aus kryptologischer Sicht, das nicht sehr sicher mehr wäre, was wäre. Das sind aber Verfahren, die irgendwie damit einspielen. Und das finde ich wirklich im Endeffekt eine sehr, sehr traurige Sache, dass da überhaupt gar nicht irgendwie so viel aufgeschrieben
wird. Und die andere Sache, die man dabei berücksichtigen muss, ist kryptografische Verfahren, also die Verordnung, der Zwang zu kryptografischen Verfahren, steht und fällt natürlich mit dem Druck, der auf dieses Konzept dann ausgeübt wird. Das heißt, wenn sich in der Praxis die elektronische Gesundheitskarte als zu kompliziert erweist, wegen dieser kryptografischen Verfahren, dann wird man möglicherweise früher oder später auf die Idee kommen, diesen Schutz aufzuweichen, weil es dann besser ist, finanzierbar ist und irgendwie für den Patienten und die Ärzte handelbar ist. Und dann haben wir natürlich den Datensupergau. Genau,
ja, und was du auch am Anfang meintest, ist irgendwie, wir bauen also eine riesengroße, in dem Sinne Signatur, Infrastruktur auf, über die das basiert, dass wir darüber uns authentisieren und dass, wenn da sich herausstellt, dass es in der Dimension nicht funktioniert, dass es da sozusagen zu offenen Löchern kommt und die Daten einmal rausgelassen wurden sozusagen, dann sind sie raus. Und das sollte man sich vielleicht als Bürger auch überlegen, ob man an sowas erstmal als Versuchskaninchen teilnehmen möchte oder ob man da nicht irgendwie sukzessive lieber sowas erst einsetzt, wenn man weiß, dass man es beherrschen kann. Denn das ist im Endeffekt die Frage, ob das beherrschbar ist, so ein großes System.
Was Nerd 2 da angesprochen hat, ist absolut richtig. Also die elektronische Gesundheitskarte bei uns mit 80 Millionen Bürgern circa, die in Deutschland leben, ist ein absolutes Pilotprojekt. Sowas hat es vorher noch nicht gegeben. Es gibt zwar in den USA auch Systeme, die Daten speichern, auch in der Anzahl. Allerdings kann man dort der Arzt nur lesend drauf zugreifen. Insofern ist das nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt hier in Deutschland vorhaben, weil wir wollen ja lesend und auch schreibend aus der Arztpraxis drauf zugreifen. Und das ist wirklich ein System, das so gigantisch groß ist. Es gibt keine Verschlüsselungsstruktur, keine Key-Struktur, die jemals so groß gewesen ist, dass die das alles handeln hätte können. Und ein Aspekt bei der Sache ist auch, die ganze Verschlüsselung wurde eigentlich lange vernachlässigt. Also 2006 sollte das System ja eigentlich an den Start gehen und erst 2 Jahre später haben die Leute überhaupt gemerkt, dass die ganze Verschlüsselungsarchitektur noch gar nicht entwickelt war, dass sie noch gar keiner programmiert hatte, geschweige denn, dass sich jemand über die Architektur Gedanken gemacht hat. Und dann hat man in einem Schnellschuss das Ganze halt nachgezogen und jeder von uns weiß, wenn Software mit der heißen Nadel gestrickt wird, wie viele Fehler sie enthalten kann, dann habe ich gelesen, dass bei den ganzen Tests die ganze Verschlüsselung noch gar nicht eingeschaltet war, weil sie A, noch nicht fertig implementiert war, B, weil sie auch zu zeitaufwendig gewesen wäre. Man hat ja bei den Tests gesehen, das Ganze läuft gar nicht so schnell, wie man das gerne möchte. Die Ärzte brauchen viel länger, um die ganzen Daten abzurufen. Und dann hat man sich gesagt, wenn wir die Verschlüsselung abschalten, dann können wir die Daten halt schneller über die Leitung schicken und dadurch Zeit einsparen und dadurch vielleicht bessere Testergebnisse erzielen. Also wir sind eigentlich, es wird dort Augenwischerei betrieben und trotzdem wird allen Protesten zum Trotz im Moment im Süden von Deutschland diese elektronische Gesundheitskarte ausgegeben, auf Teufel komm raus. Allerdings wird sie benutzt wie die alte Gesundheitskarte. Man greift gar nicht auf den Server zu, weil der noch gar nicht existiert in der Form, wie man ihn jetzt braucht. Also man nutzt die Karte nur, um sich auszuweisen. Und wenn man bedenkt, wie viel Kosten wir schon da reingesteckt haben, einfach nur, um eine neue Karte an die Patienten auszuteilen, da fragt man sich, warum muss in der Politik immer gegen jede Logik, gegen jede Kritik so ein System auf Biegen und Brechen durchgesetzt werden? Ja, ich sehe betretene Gesichter. Das müssen wir erstmal auf uns wirken lassen. Ich würde sagen, wir spielen noch mal ein Lied und dann machen wir noch mal eine kurze Abschlussbesprechung. Ja, da sind wir wieder. Nerd Alert im FSK und ihr habt vorhin das Telefon gehört und das hatte den Grund, dass die nachfolgende Sendung, nämlich Götschmann Radio, heute mal wieder ausfällt. Und hier nochmal ein Hinweis, wir haben zwei Telefonnummern, eine für unser Büro und eine für Studio. Und hier nochmal ein Hinweis an Götschmann Radio, ruft doch bitte im Studio an, im Büro an, wenn ihr eure Sendung absagen wollt und nicht unbedingt bei uns im Studio. Ja, unser Thema heute ist aber die elektronische Gesundheitskarte und wir haben dazu viele interessante Argumente gehört. Ich möchte jetzt eigentlich mit euch nochmal so eine Zusammenfassung machen, dass jeder nochmal sagt, was findet er gut an der Gesundheitskarte, was kritisiert er, was erhofft er sich von der Zukunft. Also ich persönlich muss sagen, der Versuch, die elektronische Gesundheitskarte erfolgreich einzuführen, war ungefähr so erfolgreich wie der Versuch der Titanic nicht zu sinken. Also ich finde, es gibt so viele Argumente dagegen, dass ich, also man kann eigentlich jedes Argument der Befürworter in der Luft zerpflücken. Ich habe das auch gesehen. Ich war auf dem Bündnis Stopp die E-Card, das hier im Hamburger Ärztehaus mal stattgefunden hat. Es gibt so viele wirklich gravierende Argumente dagegen, sei es nun, dass die Behinderten die elektronische Gesundheitskarte nicht nutzen können, dass das wahrscheinlich gegen das Grundgesetz verstößt, dass Behinderte halt nicht ausgeschlossen werden dürfen, dass der Datenschutz nicht genügend bewertet wird, dass die informationelle Selbstbestimmung halt nicht gewährleistet ist, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis untergraben wird, dass halt große Datenmengen immer zum Ausbrechen neigen, aber ich will jetzt nicht die ganzen letzten 10 Minuten mit einem Monolog füllen, deswegen gebe ich einfach mal ab an Kai-Uwe.
Ja, die guten Punkte an der elektronischen Gesundheitskarte fällt mir eigentlich nur der Punkt ein, den ich vorher schon mal kurz angerissen habe, ist halt die Möglichkeit, die Gesundheitsdaten, die elektronischen Patientenakten statistisch auszuwerten, um letztendlich Planungssicherheit für das gesamte Gesundheitswesen zu erhalten. Das wäre eigentlich der einzige Punkt, wo ich sage, dafür ist die Gesundheitskarte wirklich gut. Alle anderen Punkte sprechen eher dagegen. Ob das nun die Dauer der Behandlung beim Arzt ist, die dadurch eingeschränkt wird, weil zu viel Verwaltungskram gemacht wird, in der Apotheke, auch beim Arzt. Was die Datensicherheit angeht, all die Punkte, die du eben schon aufgezählt hast, sprechen empfindlich dagegen. Und selbst wenn wir sagen, was das Geld angeht, dass es irgendwo einen Break-Even-Punkt gibt, das heißt, dass alle Beteiligten daran Geld verdienen, müssen wir uns die Frage stellen, dass der Schutz der Privatsphäre, und die Privatsphäre ist ein Grundrecht, nicht käuflich sein darf. Das heißt, selbst wenn wir mit der elektronischen Gesundheitskarte irgendwann in einen Bereich der schwarzen Zahlen hineinkommen, sind wir der Meinung, dass es das nicht wert sein darf, dass wir dafür einen Teil unserer Grundrechte hergeben. Und um das zu vermeiden, arbeitet eben halt dieses Bündnis Stopp die E-Card und als Teil davon unser Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Wir haben die Webseiten dazu, wo man sich informieren kann, wo man die Patientenverfügung, über die wir vorhin gesprochen haben, als Formular herunterladen kann. Auch die Geschichte mit der Unterschriftenliste, das kann man alles darüber runterladen. Das ist bei euch auf der Webseite verlinkt, darüber sind wir sehr dankbar. Und da will ich hoffen, dass viele unserer Zuhörer auch diese Wege begehen.
Ja, Claudia.
Ich konnte jetzt die beiden Seiten hautnah sozusagen erleben. Einmal Ulla Schmidt, die ja das erklärt und Befürworter ist. Und ich muss auch sagen, ich habe mir ja zum Beispiel vorgestellt, dass es ein Vorteil ist, eben die Kommunikation untereinander, dass da eben das viel schneller abläuft und besser. Aber wie die ganzen Argumente, die wir heute gestellt haben, ja, zeigen, gibt es eigentlich nur mehr negative Aspekte. Und ja, ich habe sehr viele Anregungen jetzt durch die Sendung bekommen für meinen Artikel, den ich auch schreiben werde, die ganzen Impressionen, die ich in letzter Zeit hatte, aber... Ja, ich bin eigentlich auch der Meinung von Kai-Uwe.
Dein Artikel erscheint in der Schülerzeitung.
Genau, Pergamente. Das ist eine Schulzeitung des Gutkörpers-Gymnasiums. Da bin ich aktiv.
Sehr schön. Anja.
Ja, negative Sachen haben wir jetzt schon genug erzählt. Das einzig Positive bei uns, wie gesagt, weil wir auch eine Versandapotheke mit sind, wäre, wenn man die Rezepte mit dem öffentlichen Terminal oder vom Arzt aus per Terminal zu uns schicken würde, dass man halt schneller die Medikamente auch auf dem Weg zu den Patienten bringen könnte. Natürlich kann man das auch bei uns persönlich abholen. Und unsere Website ist www.apo-rot.de und dort könnt ihr gerne gucken und natürlich auch kostengünstige Medikamente bekommen.
Sehr schön. Nur zwei.
Ja, viele Punkte sind ja schon genannt. Ich würde mal einfach als Privatperson sagen, dass ich als Patient so in dem System, wie es jetzt umgesetzt wird und wahrscheinlich auch in anderen Systemen ganz klar einen Nachteil für mich als Patient sehe. Und auch ganz sicher bin, dass das Verhältnis zu meinem Arzt auf jeden Fall nicht mehr so offen sein wird in Zukunft. weil ich einfach die Informationen, die ich preisgebe, nicht mehr kontrollieren kann, wo sie landen, wer darauf Zugriff hat.
Ja, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Nerd7 bedanken. Er hat zwar die Sendung über nicht so viel gesagt, aber er hat hier ganz toll für uns die Musik eingelegt. Das hat er sehr gut gemacht. Und jetzt hat er die Chance, nochmal ein Abschlussstatement zu geben.
Ja, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich vorher mit diesem Thema noch gar nicht weiter beschäftigt. Habe das einfach nur so gelassen hingenommen, wie sich das als guter Staatsbürger gehört. Und ich habe für mich heute entschlossen, das nochmal gründlich zu überdenken und mir ganz genau meine Meinung darüber zu bilden. Obwohl ich schon eine Vorstellung davon habe, in welche Richtung das gehen wird, kann ich dabei jetzt noch nicht viel zu sagen.
Ja, im Studio auch Nerd 4, auch noch ein Wort?
Ich kannte mich mit dem Thema auch noch nicht so aus. Fand ich jetzt sehr interessant. Ich finde es ja vor allen Dingen immer interessant, dass man irgendwie den Patienten in den Mittelpunkt stellt. Ich sehe da ja noch ganz woanders Einsparpotenziale, wie zum Beispiel mal der Patient, der die Krankenkassen oder den Arzt überwacht. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, was der Arzt mit meiner Krankenkasse für Sachen abrechnet. Da habe ich nämlich als Patient überhaupt gar keinen Überblick. Warum kriege ich nicht jede Rechnung, die mein Arzt an die Krankenkasse schickt, einfach mal in Kopie zugesendet? Verstehe ich nicht, warum das eigentlich mal ein anderer Einsparansatz sein sollte. Gut, ja, möchte mich auch bedanken für die Gäste. Vielen Dank für die vielen Informationen.
Danke, dass ihr alle da wart. Jetzt dürft ihr noch einmal Tschüss ins Mikrofon rufen, bevor wir offline gehen. Tschüss! Tschüss. Ja, die Anschlusssendung, wie gesagt, fällt aus. Wir tricksen jetzt hier ein bisschen rum, bevor wir unsere Sendeschleife einlegen. Also wenn ihr gleich nichts hört, wundert euch nicht, schaltet nicht ab. Wir bemühen uns, hier irgendwas zu senden. Danke, dass ihr dabei wart. Also Nerd Alert ist jetzt zu Ende und alles, was jetzt kommt, haben wir nicht zu verantworten. Mhm.